Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Eine Woche ist seit Wimbledon vergangen. In der letzten Woche haben die Turniere mit durchaus szenischen Landschaften die Oberhand gewonnen. Wir haben in Gstaad gespielt, in Borstad, in Umag bei den Herren, in Jasi und in Athen bei den Frauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies.
Mein Name ist Philipp Schwer.
Es wird besser. Hast du das WM-Finale gestern gesehen?
Wir haben das WM-Finale und ich habe die Odyssee gesehen, wo du ja gerade schon Athen gesagt hast. Aber wirklich in der Vorstellung, die irgendwie um 3 Uhr morgens endete.
Und war, wie fandst du den Film?
Oh, schon eine 9,5, war ich sehr zufrieden mit. Also aktuelles Kino gucke ich ja schon sehr viel und der Film hat es mir doch angetan, ja.
Ja Mensch, ich will den auch noch sehen auf jeden Fall. Ich wollte mit dir nicht über das WM-Finale sprechen und keine in irgendeiner Weise geartete Analyse dieses Spiels bringen, aber es gab sehr, sehr viele Tennisspieler, die gestern bei diesem Finale waren. Francisco Cerúndolo war zusammen mit Félix Auger-Aliassime und Rafael Roda im Stadion, Roda mit spanischem Trikot, Cerúndolo mit argentinischem Trikot und die WM-Trophäe in einem Louis Vuitton-Köfferchen brachte Carlos Alcaraz rein und er hatte tatsächlich noch eine Schiene um sein Handgelenk und wir haben in den letzten Wochen tatsächlich Videos gesehen von ihm, wo er ganz langsam angefangen hat, wieder zu trainieren. Zwei Dinge. Erstens, die neue Frisur, diese lange Frisur steht ihm sehr, sehr gut. Zweitens, ich schließe mich dir inzwischen an, dass ich nicht glaube, dass er diese Saison nochmal wiederkommt.
Ja, du wirst jetzt exakt wissen, wann die US Open anfangen. 5 Wochen und 3 Tage, sowas, 4 Tage.
Am 30. August fangen wir an.
Naja, also sagen wir mal so, wenn er nicht in Cincinnati antritt, wo er jetzt anscheinend doch auf der Liste drauf ist, dann glaube ich, sinkt die Chance rapide, dass er in dieser Saison nochmal eingreift, weil warum sollte er es dann tun? Er würde sich dann nicht für die ATP-Finals, doch er würde sich vermutlich qualifizieren durch den Sieg bei den Australian Open, das wäre unter Umständen noch ein Ziel. Wofür ansonsten? Irgendwelche Exhibitions, genug Geld hat er eigentlich, dann gäbe es nicht viele Gründe und daher denke ich, wir werden kurz vor Cincinnati herausfinden, ob er wirklich in dieser Saison nochmal spielen wird.
Ja, also wie gesagt, ich habe mich auch gefragt, außerhalb des sportlichen Ehrgeizes, den er hat und außerhalb dessen, dass er gerne Jannik Sinner wieder herausfordern wollen würde und dass er natürlich seinen Vorsprung gerne behalten möchte, was die Zahl der Grand Slams angeht, hat er nicht viel, weil es sind nicht 10 Spieler, die im Moment nach vorne drängen. Wir haben mit Alexander Zverev jetzt im Moment den 3. Spieler, die Nummer 3 dahinter, passiert im Moment nicht viel. Also ich glaube, er könnte sich tatsächlich diese Zeit lassen, um das Handgelenk wirklich, wirklich auszukurieren und das ist eine Geschichte, die mir dann eher Sorgen machen würde, wenn er zu früh wieder anfangen würde. Und weil wir haben mit den Handgelenksgeschichten in den letzten Jahren, Jahrzehnten häufig tragische Dinge erlebt. Und das ist etwas, ich glaube nicht, dass er irgendwem was zu beweisen hat.
Meine Frage ist, er ist jung, wie nervös, wie unruhig würde er werden, wenn die Pause zu lang dauert? Das kann ich mir vorstellen, dass das bei ihm schon ein Faktor ist. Auf der anderen Seite, er scheint ja wirklich sehr vernünftige Leute um sich rum zu haben. Also normalerweise würden die jetzt wirklich tun, was getan werden muss? Und wir dürfen ja nicht vergessen, er hat ja wirklich schon alles gewonnen. Okay, ein Silber bei den Olympischen Spielen, aber ansonsten jeder Titel, der wirklich
wichtig ist. Hat er noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Olympischen Spielen?
Ja, also antreten muss er nicht in dieser Saison. Ich halte es für 50-50, dass es bei den US Open tut. Die Schiene lässt einen natürlich schon skeptisch sein, ne?
Ja. Ich lässt sich tatsächlich skeptisch sein. Es gab schöne Fotos mit ihm und Lamine Yamal nach dem Ende des WM-Finals. Da hat er dann auch noch mit dem WM-Pokal und Lamine Yamal posiert. Er darf das meiner Meinung nach. Andere sollten das nicht unbedingt tun. Naja, mein Kulturpessimismus schlägt schon wieder durch. Lass uns lieber über Tennis sprechen. Wir haben heute viele Turniere zu besprechen in der letzten Woche, die es gab. Ich habe dich das, glaube ich, jedes Jahr gefragt. Welches findest du den schönsten Ort von der Kulisse her? Ist es Borstad, Umag, ist es Gstaad, ist es vielleicht Kitzbühel oder ist es am Ende Athen? Allerdings Athen hatte jetzt nicht ganz so viel Szenerisches zu bieten im Hintergrund.
Nee, ist schon Umag. Also ich bin ja auch jemand, jetzt nicht lachen, aber ich war noch nie nördlicher in meinem Leben als Flensburg oder irgendwie sowas. Also von daher immer nach Süden orientiert gewesen, also es ist schon Umag.
Ja, also bei mir ist es wahrscheinlich Borstad, weil ich mag diesen Blick auf das Meer und so, das mag ich schon sehr, sehr gerne. Kitzbühel in dieser Woche ist auch noch richtig gut. Aber Umag würde ich tatsächlich gerne mal zum Turnier fahren. Ich glaube, das muss ich mir irgendwann mal vornehmen. Es ist leider sehr schade, dass es direkt in der Woche nach Wimbledon ist. Da muss ich noch in irgendeiner Weise mal was planen. Wir sprechen auf jeden Fall gleich über die drei Turniere, wollen aber jetzt erstmal über die Turniere bei den Frauen sprechen. Da gab es zwei Turniere in Iași in Rumänien und in Athen. Und wir fangen an mit dem Turnier in Athen. Ein Turnier, ein WTA 250er Turnier, was rund um Maria Sakkari zugeschnitten war. Und Maria Sakkari hat geliefert. Sie hat am Ende im Finale verloren gegen Barbora Krejčíková. Und das Thema, was sich so ein bisschen durch diesen Podcast durchzieht, es haben alte Bekannte gewonnen und vor allen Dingen alte Bekannte, die so einen Titel einfach mal wieder nötig hatten. Maria Sakkari hätte auch einen Titel wirklich nötig gehabt, aber es zieht sich alles so durch diese fünf Turniere, die wir besprechen. Alle Finalisten hatten in irgendeiner Weise mal wieder was zu beweisen und das zeigte sich dann auch hier im Finale von Athen.
Ja, und die Siegerin war ja am Ende Barbora Krejčíková und so böse es klingt, sie ist natürlich ein bisschen relevanter eigentlich fürs Tennis im Moment als Maria Sakkari, die irgendwann so ein bisschen nach hinten durchgefallen ist und man muss sagen, für ihre Verhältnisse jetzt sogar eine ganz gute Grand-Slam-Saison gehabt hat, aber nicht mehr die Spielerin ist, die sie während der Hochphase von Covid war, wo sie halt einfach eine Top-5-Spielerin war und jetzt vielleicht nicht der relevanteste Faktor für die Grand-Slam-Titel und trotzdem jemand, den man eigentlich immer auf dem Zettel haben musste. Und sie ist ein bisschen nach hinten durchgereicht worden. Von daher hätte ich hier den Titel hier auch sehr gegönnt. Und bei Krejčíková, das hat man in Wimbledon gesehen, die war sicherlich eine der zwei, drei härtesten Herausforderungen für Muchova, die später im Finale stand. Die hätte selber auch ins Finale ziehen können. Also die ist im Moment vermutlich wieder vom Niveau her eigentlich irgendwo zwischen 8 und 15 einzuordnen. Und dass die einen Titel holt, ist was anderes jetzt fürs Tennis, als hätte ihn Sakkari gewonnen. Das eine wäre die schöne Geschichte, das andere unterstreicht nochmal so ein bisschen die Entwicklung der letzten Monate.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also wer hätte Krejčíková nicht ganz knapp gegen Karolina Muchova verloren in drei Sätzen dort in Wimbledon und es war ein wirklich, wirklich enges Match, dann hätten wir vielleicht über eine Finalistin Barbora Krejčíková gesprochen. Und sie hat hier keine schlechten Gegnerinnen geschlagen. Sie hat hier Viktoria Tomova in der ersten Runde besiegt aus Bulgarien, die tatsächlich eher eine Spielerin ist, die bei den Hartplätzen aktiv ist. Wir müssen darüber sprechen, dass das ein Hartplatzturnier war. In Iași ist ein Sandplatzturnier gewesen. Sie hat Jinwen Zhang besiegt in der dritten Runde, die nicht so richtig auf die Beine momentan kommt im Viertelfinale. Dann im Halbfinale ein ganz enges Match gegen Clara Tauson gewonnen und dann im Finale 7-6, 6-3 gegen Maria Sakkari. Das ist dann schon auch eine Bestätigung, dass Krejčíková jetzt so längere Turniere dann auch gut durchhalten kann. Also sie hat Sertogen-Bosch-Finale gespielt, sie hat Wimbledon-Achtelfinale gespielt und wie gesagt, war nicht weit davon entfernt vom Viertelfinale. Sie hat jetzt Athen gewonnen, jetzt tritt sie in dieser Woche in Prag an, das ist das Heimatturnier von ihr, da wird sie wohl antreten müssen. Aber es zeigt, dass sie anscheinend wieder eine neue Konstanz dann auch hat.
Ja, und eigentlich ja auch erst im Mai wieder richtig zurückgekommen. Vorher war sie mal wieder verletzt gewesen, war, glaube ich, auch sehr frustriert gewesen um die Australian Open rum und schafft dann das Comeback im Mai. Und seitdem läuft es, bis auf die Geschichte in Sertogenbosch, wo sie allerdings wirklich wegen Krankheit aufgeben musste, eigentlich für ihre Verhältnisse sehr gut durch. Und wir wissen, sie ist eine, die zumindest vorher Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. Ich weiß nicht, ob sie durch das Feld jetzt abseits von Wimbledon wirklich durchkommen würde. Und jetzt zum Beispiel bei den US Open am Ende, weiß ich, dann Sabalenka und Świątek nacheinander besiegt und den Titel holt, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber sie ist nicht weit entfernt von den Top Ten. Das, glaube ich, kann man festhalten. Also zumindest, was das Leistungsniveau angeht.
Aber das ist ja ein zweiter Schritt. Der erste Schritt ist, sich ja erstmal wieder in der erweiterten Weltspitze zu etablieren. Und das hatte sie lange Zeit, konnte sie das nicht, weil sie auch durch Verletzungen immer ein bisschen außen vor war. Du hast darüber gesprochen, Sertogenbosch wegen Krankheit, konnte sie nicht antreten gegen Robin Montgomery. Aber sie ist jetzt halbwegs wieder da. Und das ist etwas, was ich sehr gerne beobachte. Und wir erinnern uns alle an dieses Match gegen Taylor Townsend letztes Jahr bei den US Open. War letztes Jahr bei den US Open, wo sie da 8 Matchbälle abgewehrt hat und wo man dann auch wieder gesehen hat, dass sie auch auf Hartplatz wirklich, wirklich gut spielen kann und gute Ergebnisse erzielen kann. Und sie hat das eher auf den natürlichen Böden gehabt, die Erfolge, weil sie auch mit ihrem Spiel, weil sie auch mit den Topspins, die sie hat, mit den Winkeln, die sie hat, gerade auf diesen natürlichen Böden sehr, sehr gut spielen kann. Aber ich glaube auch, dass sie eine sehr gefährliche Gegnerin auf dem Hartplatz sein kann, wenn sie fit ist. Und sie zeigt momentan, dass sie halbwegs fit ist.
Und es war ja auch der erste Titel seit Wimbledon damals. Ja. Also sie hat ja noch gar nicht so viele Turniere. Sie hat sich wirklich auf das konzentriert, was zählt. Und darunter ist ein French Open-Titel, ein Wimbledon-Titel und jetzt eben einer beim neuen Turnier in Athen. Weißt du, wie lange das halten wird, das Turnier? Oder war das jetzt nur eine Einjahresgeschichte?
Vielleicht ist es so ähnlich wie das Herrenturnier in Athen, wo wir auch noch nicht wissen, ob es da eine Fortsetzung geben wird, dann, wo letztes Jahr ja Novak Djokovic das Turnier gewonnen hat gegen
Musetti.
Musetti,
den
genau.
Den wir auch seit Monaten genau. wieder vermissen.
Genau, den wir auch seit Monaten vermissen, genau. Ja, also das ist eine Geschichte, die wichtig war für Krejcikova, genauso wichtig war der Finaleinzug von Maria Sakkari. Sakkari hat hier gegen Polina Kudermetova gewonnen, dann gegen Harriet Dart, dann gegen Alicia Parks und im Halbfinale gegen Alina Korneva. Korneva, über die wir uns in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich auch nochmal unterhalten sollten, weil die macht sich gerade auf in die erweiterte Weltspitze. Maria Sakkari hat hier ein richtig gutes Turnier geliefert und sie hat meiner Meinung nach schon die ersten Anzeichen auch in Wimbledon gebracht, wo sie auch gut gespielt hat und wo sie auch nur knapp ausgeschieden ist. Vielleicht erleben wir auch Maria Sakkari wieder auf dem Weg zurück. Da hat sie in der dritten Runde gegen Jasmine Paolini verloren. Klar, aber sie hat dort die ersten zwei Runden überstanden.
Ja, die Frage ist, was wäre hier ein Zurück? Also realistischerweise wahrscheinlich eher eine Setzung bei den Grand-Slam-Turnieren als nochmal Top Ten.
Ja.
Sie lebte halt extrem von ihrer Physis, hat natürlich schon eine gute Vorhand. Aber ich glaube, es fehlt dann doch einiges, um nochmal in die Top Ten zu gehen. Aber sowas muss ja für sie ein totaler Höhepunkt jetzt gewesen sein. Und eine der Geschichten, die jetzt über dieser Woche schwebte, abseits davon, dass das Turnier wahrscheinlich wirklich einfach für sie veranstaltet worden war, war, dass ihre Mutter hier ihr einziges WTA-Finale vor 40 Jahren erreicht hatte. 1986 hat sie gesehen, gegen wen sie es damals verloren hat.
Nein.
Gegen Silvia Haneker.
Oh, sehr schön.
Und dann kam Sakkari hier auch ins Finale, hat sie auch besser verkauft, glaube ich, als ihre Mutter damals und lag ja hier auch im ersten Satz schon 4-1 vorne. Aber das ist natürlich so ein bisschen die Geschichte von Sakkari und auch das Bittere, fast Tragische bei ihr. Sie hat so viel erreicht, inklusive eben Grand Slam Halbfinals, aber sie hat bisher nur einen Titel geholt. Und das wäre, glaube ich, schon eine goldene Chance gewesen. Krejcikova ist im Niveau ein bisschen über ihr, ist aber sicherlich jemand, der für sie trotzdem machbar gewesen wäre. Und doch ist es ja so, dass sie während ihrer ganzen Karriere so häufig eben in Halbfinals, in großen Matches, in wichtigen Matches gestolpert ist und nicht komplett chancenlos gestolpert ist, sondern meistens irgendeine Möglichkeit hatte und die dann aber nicht über die Ziellinie gebracht hat. Und auch hier war es so, schnelle 4-1-Führung und dann fing es wackeln ein bisschen an. Und dann ist Krejcikova natürlich auch eine sehr unangenehme Gegnerin, weil sie eben nicht nur ans Laufen, sondern auch ans Denken bringt. Und das Denken, glaube ich, war dann hier irgendwann so ein bisschen das Problem kombiniert mit den Nerven. Und dann verliert sie das Finale. Davor war es eine dankbare Auslosung, die sie ganz klar für sich genutzt hat. Ach, trotzdem bin ich mir sicher, den Titel hätte sie gern gehabt.
Ja, yeah, den Titel hätte sie auf jeden Fall sehr, sehr gerne gehabt. Barbora Krejcikova hat diesen Titel gewonnen. Lass uns doch gleich mal über Alina Korneva sprechen, weil die habe ich vor 3 Jahren bei dem Juniorenwettbewerb in Australien gesehen. Da hat sie damals gegen die deutsche Carolina Kuhl gewonnen und ganz klar. Und da habe ich dann damals schon gedacht, wow, das ist ein ziemliches Talent. Und sie macht sich jetzt so langsam auf, hier in die Weltspitze vorzurücken. Und das ist wieder eine Spielerin, die uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen wird. Sie ist jetzt momentan unter den Top 100 jetzt angekommen, auf Platz 90. Aber ich hatte sie in der Qualifikation schon gesehen. Da hat sie gegen Fiona Crawley in der dritten Runde gewonnen, hat in der ersten Runde gegen Kimberly Birrell in 3 Sätzen verloren. Aber hier in Athen dann gegen Anne Lee, gegen Teresa Valentova gewonnen, auf jeden Fall beide mal sicher in 2 Sätzen. Und ich glaube, die ist 19 Jahre alt, da wird uns in den nächsten Jahren noch ein richtiges Top-Talent wird uns beehren.
Ja, war einst gesehen als auf demselben Niveau wie Mira Andreeva. Das muss man jetzt mal abwarten, da bin ich mir nicht so sicher. Mira Andreeva ist schon eine Ausnahmeerscheinung, das kann man nicht anders sagen. Und natürlich vor allem eine Ausnahmeathletin. Wenn ich mir jetzt Korneva angucke, dann finde ich auch, dass die sich sehr gut bewegt, dass die vor allem eine stabile Rückhand hat. Wie so häufig bei jungen Spielern und Spielerinnen denke ich mir, ah, da ist noch was möglich im Aufschlag, da ist unter Umständen noch mehr möglich im Return. Aber die Grundlagen, die sind schon da. Und normalerweise sollte sie jetzt recht schnell in die Top 50 einziehen. Und dann gucken wir mal, wie weit es nach oben geht, ob es jetzt die Andreeva-Karriere wird, mit der sie eben in den Juniorinnen oder zu Zeiten ihrer Juniorinnen-Karriere auf Augenhöhe unterwegs war. Warten wir jetzt mal ab, aber es ist schon jemand, die zumindest genug Talent hat, um sich da jetzt ziemlich schnell zu etablieren.
Kommt Jin Wen Zhang zurück?
Oh. Ja, also die wird jetzt ja in, also die muss man jetzt sagen, ist wirklich ein gutes Stück außerhalb der Top 100. Ja. Und die ist schon länger an ihrem Comeback dran. Aber die wird natürlich jede Wildcard überhaupt bekommen im Herbst bei den chinesischen Turnieren. Klar. Und danach auch wieder in den Top 50 stehen, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich habe nicht bei ihr gedacht, dass sie eine ist, die so abstürzen könnte, weil sie mir doch total stabil erschien. Und man kann sich das ja nur so erklären, dass nach den körperlichen Problemen, nach den OPs halt wirklich das Vertrauen nicht da ist. Und sollte jetzt nicht noch eine OP folgen, dann nehme ich jetzt mal an, dass sie in China, weiß ich, 7 Wochen hintereinander spielt und genug Punkte holt, um, weiß ich, wieder die 46 oder so zu sein.
Und sie arbeitet ja momentan mit Albert Costa zusammen. Pere Rieber, ihr eigentlicher Coach, hatte ja einen Unfall und der ist im Moment noch außen vor, Albert Costa. Also es ist um sie herum dann ja auch noch eine ganze Menge los. Also sie kann sich nicht zu 100% dann auch nur auf Tennis konzentrieren momentan.
Ja, dürfte wahrscheinlich eine der berühmtesten TennisspielerInnen, da können wir sie alle zusammennehmen, der Welt sein. Also was die in China abbekommen hat, ja. Auch positive Aufmerksamkeit haben wir alle mitbekommen, gerade nach dem Olympiatitel, das war ja Wahnsinn. Und dann hat sie eben eigentlich jede Saison bei den chinesischen Turnieren performt und das würde ich wieder erwarten, dass sie da, weiß ich, zumindest einen der kleinen 250er holt.
Apropos Barbora Krejčíková und tschechisches Tennis und Karolina Muchova, dann können wir gleich die News drin bringen, dass Karolina Muchova sich aus dem Krankenhaus mal wieder gemeldet hat. Hatte eine kleine OP. Sie hat nicht spezifiziert, was für eine OP sie hatte. Sie sei in einigen Wochen wieder zurück. Es ist wirklich bitter.
Ja, und wenn es so in den vorherigen Jahren läuft, dann werden wir jetzt auch nicht so viel von den tschechischen Spielerinnen in den nächsten Wochen hören. Also klar, gab schon den einen oder anderen Erfolg bei den US Open, aber normalerweise ist das jetzt nicht der Teil der Saison, wo wir viel hören. Ich würde auch von unserer Wimbledon-Siegerin nicht so viel erwarten. Vielleicht von Krejčíková, mal gucken.
Wobei Linda Noskova letztes Jahr oder in den letzten Jahren auch auf Hartplatz durchaus gute Ergebnisse hatte.
Aber vor allem in China, wo es halt super schnell ist. Ne?
Ja. Aber die US Open sind in diesem Jahr auch sehr schnell. Also wir wissen aus den letzten Jahren, dass die US Open sehr deutlich zügiger geworden sind. Bin mal gespannt, wie es dann in 6 Wochen dann schon wieder abgeht. 6 Wochen sind schon wieder, das ist doch schon wieder das letzte Grand Slam des Jahres. Also das war das Turnier in Athen, das Barbora Krejčíková gewonnen hat. Das Turnier in Jassy ist noch nicht zu Ende. Da gab es gestern traurige Bilder vom Center Court in Jassy, der komplett unter Wasser stand. Da hat es gestern den ganzen Tag geregnet und deswegen konnte das Finale erst jetzt gespielt werden, beziehungsweise es läuft im Moment gerade. Maya Sherif aus Ägypten spielt gegen Paula Badosa und wo wir bei Paula Badosa sind, können wir wieder eine Geschichte erzählen zu einer Spielerin, die einfach mal wieder ein Finale gebraucht hat und ein gutes Ergebnis gebraucht hat. Paula Badosa hat hier das Finale erreicht mit Siegen über Angelina Kalinina in der ersten Runde, dann gegen Aleftina Ibragimova, dann gegen Pana Udvardi und im Halbfinale gegen Tamara Sidancek. Auch das ist nicht die allergrößte Konkurrenz und auch das Turnier war nicht unbedingt bestens besetzt. Da hat am Ende dann auch noch Jacqueline Christian rausgezogen. Dadurch war dann Julia Putintseva an 1 gesetzt, beziehungsweise in diesem Fall an 9 gesetzt. Sie hat die Setzung von Jacqueline Christian übernommen. Aber Paula Badosa brauchte mal wieder so ein Turnier. Auch wenn sie zwischendurch Glück hatte, dass sie nicht disqualifiziert worden ist.
Meinst Halbfinale, ne?
Ja, genau. Da hat sie im zweiten Satz 5-1 oder 5-0 geführt. Ihre Gegnerin Sidancek kam auf 5-5 ran. Und dann hat sie den Schläger nicht auf den Boden geschmissen, sondern Richtung Tribüne, Richtung hinter sich, Richtung LinienrichterInnen und dann auch die Zuschauerränge. Und dann hatte sie Glück, dass dieser Schläger nicht die Tribüne erreicht hat, sondern unten vorm Zaun dann halt gemacht hat. Da hat sie eine Verwarnung bekommen, aber da war sie kurz davor, disqualifiziert zu werden. Und das sah heftiger aus als Ida Wobka in Wimbledon.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass sie im Moment auch recht nah an den, und dass die Nerven recht angespannt sind. Ja. Ich meine, es ist der, was ich, 5. Comeback-Versuch oder so. Sie hatte auch die Woche davor eben in Bastard den 125er-Titel gewonnen. Sie müsste eigentlich in die Top 100 jetzt auch wieder reinziehen. Aber es ist halt das, ja, eben wirklich 5. Comeback oder so. Und sie war am Ende natürlich der prominenteste Name im Feld. Du hast schon gesagt, Jacqueline Christian hat abgesagt. Kiste hat auch kurz vorher rausgezogen. Das waren sicherlich so ein bisschen die beiden eigentlichen Zugpferde zusammen mit Badosa. Badosa hat geliefert, hat eine Wahnsinnswoche irgendwie bei den beim Return hingelegt. Hatte vor dem Finale in 4 Matches 60 Breakbälle gespielt. Ja. Also das dürfte sehr, sehr selten passieren, dass das jemand gelingt. 15 pro Match. Und gefühlt war das Halbfinale natürlich auch das einzige, ihr Halbfinale das einzige, wo wirklich Stimmung war, wo wirklich volle Hütte war, wo wirklich was los war. Und sie ist dann natürlich ja auch in der Lage, so ein Publikum mitzuziehen und hat hier diese Mischung aus ziemlich, ziemlich geradlinigem Spiel, aber häufiger gibt es ein paar extra Runden. Und so war es dann auch im Halbfinale. Und die Zuschauer waren jetzt wahrscheinlich nicht unzufrieden, dass es ein bisschen mehr gab für das Geld.
Ja, sie waren sicherlich nicht unzufrieden. Yassi ist ansonsten ein Standort gewesen, der, wie gesagt, von den Topspielerinnen sehr gemieden worden ist, weil es auch das letzte Sandplatzturnier quasi war. In dieser Woche findet noch in Hamburg ein Sandplatzturnier statt. Da ist Paula Badosa dann auch wohl wieder im Einsatz, wobei ich jetzt davon ausgehe, dass sie nach dem Finale und nach ihrem Turniersieg in Bostad letzte Woche, dass sie da vielleicht dann auch nochmal zurückzieht und dem Turnier in Hamburg dann nochmal einen weiteren Schlag verpasst. Aber sie brauchte diese Woche hier, wie gesagt, sie spielt jetzt gerade im Finale gegen Maya Sherif. Und wer Maya Sherif nicht bislang gesehen hat, dem können wir erzählen, dass sie dass wenige Spielerinnen auf der Tour intensivere Sandplatztennis spielen als Maya Sherif, die sehr, sehr laut ist, sehr präsent ist auf dem Platz und unglaublich kraftvoll. Die spielt alles mit absolutem Topspin. Sie hat deswegen auch keinen großen Erfolg auf anderen Untergründen. Aber sie hat hier gegen Dalmar Galfi gewonnen, gegen Caitlin Quevedo, gegen Julia Putintseva in einem fantastischen Match mit 7-5 im Tiebreak des dritten Satzes und hat dann auch noch Alexandra Oleinikova besiegt mit 6-3, 6-1. Maya Sherif, von der hatte ich eigentlich erwartet, dass sie sich so in den Top 50, Top 60 hält. Das hat sie nicht geschafft, aber auf Sandplatz wird sie immer eine unbequeme Gegnerin sein.
Er hat ja auch College gespielt, glaube ich, ne? Das stärkt die Intensität ja nochmal bei den meisten. Und hast schon gesagt, sie ist eine Erscheinung. Und das Halbfinale gegen Oleinikova waren dann ja auch zwei Erscheinungen. Ich glaube, das kann man schon so festhalten. Und es ist exakt die Art von Turnier, in der sie reüssiert hat in den letzten Jahren. Kleineres 250er, wo sie dann eben häufig Halbfinals, Finals, ab und an sogar mal einen Titel sammelt und damit dann bei den größeren Turnieren, gerade den größeren Sandplatzturnieren, die Gegnerinnen dann doch ordentlich nervt. Also das ist jetzt keine, die konstant Top-20-Spielerinnen schlägt, aber diese dann doch schon beschäftigen kann. Und sie lebt, wie du es gerade beschrieben hast, absolut von ihrer Physis. Also Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Topspin, kein sonderlich guter Aufschlag, aber halt eine, die man mal besiegen muss und die das wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen durchzieht und dann wahrscheinlich das Pech hat, dass wir nicht mehr genug Sandplätze haben, um wirklich weiter nach oben zu kommen. Aber ich denke auch schon genug aus der Karriere mitnehmen kann.
Ja, absolut. Sie hat in der Pepperdine University in Malibu gespielt, 2 Jahre. Sie hat drei Finals auf der WTA-Tour erreicht. Parma hat sie gewonnen 2022. Damals gegen Maria Sakkari auch im Finale. In Cluj 2021 auf Sand hat sie gegen Andrea Petkovic im Finale verloren. Und 2024 in Rabat hat sie gegen Peyton Stearns verloren. Aber ansonsten Viertelfinale in Madrid vor 3 Jahren stehen auf ihrer Habenseite. Also sie hat zwischendurch schon wirklich Ergebnisse gebracht, wo man sagt, okay, das ist eine Geschichte, die ist richtig gut gelaufen. Und sie war schon Top 35 in der Weltrangliste, also auf Platz 31 in der Weltrangliste. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wo sie jetzt momentan steht. Momentan steht sie auf Platz 72, direkt einen Platz vor Lili Tagger und einen weiteren Platz vor Tatjana Maria. Und das wäre dann natürlich bei ihren, ich sag jetzt mal, singulären Künsten auf dem Sandplatz, wäre das natürlich eine richtige Position für sie. Top 100, ja. Alle Grand Slams mitnehmen.
Ja. Genug Geld verdienen.
So.
Und natürlich auch einfach eine Tennisregion, die nicht ganz so häufig vorkommt, mit repräsentieren.
Wie sagte mal eine deutsche Tennisspielerin, lieber glücklich unter den Top 100 als unglücklich unter den Top 50. Maya Sherif und Paula Badosa spielen momentan das Finale aus in Yassi. Ansonsten gibt es nicht so viel zu erzählen, hätte ich gesagt. Hättest du noch eine Geschichte dazu? 2-2 steht es noch im ersten Satz.
Ja, wir können halt einfach sagen, am Ende war es auch eher ein WTR 125 mit einem Besuch von Badosa. Also die Auslosung hatte eben das Pech, dass die rumänischen Spielerinnen rausgezogen haben zum größten Teil und dann Athen doch für die Spitze, die bereit war anzutreten in dieser Woche, glaube ich, interessanter war. Und dann hatten wir eben noch 2 Halbfinalisten, Olejnikova, über die haben wir in dieser Saison immer wieder geredet. Die hatte eine ziemlich softe Auslosung, hat dann im Halbfinale auch wenig Chancen gehabt und dann können natürlich noch ganz kurz Tamara Sidancek ansprechen, ehemalige Halbfinalistin bei den French Open, die das nie so richtig bestätigt hat, die komplett von ihrer Physis lebt, die hier auch irgendwie so ein 3,5-Stunden-Schinken gespielt hat und eine Halbfinale spannend gemacht hat, indem sie eigentlich unterlegen war und von der ich mir nicht ganz sicher bin, wie weit die nochmal nach oben kommt, aber die durchaus eine beeindruckende Vorhand hat und das ist ja schon mal das Wichtigste auf dem Sand.
Ein paar Worte noch zum Turnier in Hamburg diese Woche, weil nächste Woche wird es keinen Podcast geben von unserer Seite aus. Die MSC Hamburg Ladies Open, die hadern und leiden dieser Woche sehr darunter, dass die meisten Spielerinnen jetzt schon auf den Hartplatz rübergegangen sind. Darunter dann auch die besten deutschen Spielerinnen, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Eva Lüß sind alle nicht in Hamburg vor Ort. Eva Lüß hat ganz, ganz klar gesagt, sie will nicht nochmal einen Untergrundwechsel bringen nach ihrem Wechsel dann von Sand auf Rasen, hat sie jetzt gesagt, ich gehe jetzt wieder auf den Hartplatz und deswegen spielt sie nicht auf dem Sandplatz in Hamburg. Das Turnier leidet sehr darunter. Im Moment Alexandra Olejnikova ist an 1 gesetzt, an Helena Kalinina an 2. Tamara Korpatsch ist ins Turnier dann noch gerückt. Es gibt ein paar deutsche Spielerinnen, die eine Wildcard bekommen haben. Noma-Noha Akugue ist auch mit im Turnier, die ja hier mal vor Jahren dann auch das Finale erreicht hat, ihren größten Erfolg bislang gefeiert hat. Aber das Turnier hat schon eine sehr, 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 sehr schwierige Lage, das WTA-Turnier. Und ich wiederhole mich da. Es war tatsächlich am besten, als es ein kombiniertes Herren- und Frauenturnier am Roten Baum gab.
Ja, weißt du, ob das, nee, wird hinter der aktuellen Konstellation natürlich nicht passieren.
Geht nicht. Sandra Reichel ist die Turnierdirektorin in Hamburg bei den Frauen. Tenium hat das Turnier der Herren. Da wird es so schnell kein kombiniertes Turnier geben. Es sei denn, Sandra Reichel verliert die Lust am Frauenturnier und gibt die Lizenz ab und Tenium übernimmt die. Aber auch das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Und eigentlich weiß Sandra, ich will ja schon, was sie macht. Also das ist schon eine der erfolgreicheren Veranstalterinnen, kann man Veranstalter mit reinnehmen, die es auf beiden Touren gibt. Es ist so ungefähr der letzte Slot in der Einbahnstraße, ne? Kann man nicht anders sagen. Und es ist irgendwie die Möglichkeit nochmal für jemanden zum Beispiel wie Tamara Korpatsch, viel Aufmerksamkeit in ihrer Heimat zu bekommen und unter Umständen das Turnier sogar zu gewinnen. Also da ist jetzt niemand dabei, der für sie unschlagbar wäre in diesem Feld. Vor allem, falls Badosa rauszieht. Aber ich weiß auch nicht genau, was man machen kann. Vielleicht geht die Lizenz noch an eine andere deutsche Stadt, die es dann auf Hartplatz veranstalten würde. Aber der ist halt auch in Deutschland nicht so verbreitet. Wissen alle, die schon mal Tennis gespielt haben in Deutschland. Nein, haben wir ein wirklich größeres Hartplatzstadion? Nein, oder?
Nee.
Ist halt Sandplatzland.
Ja, es. Also mir fällt tatsächlich jetzt keins ein. Also wirklich nicht. Es ist Sandplatzland Deutschland. Deswegen, wie gesagt, als das kombiniertes Herren-Frauenturnier war, war es fantastisch. Wir werden nächste Woche dann auch nochmal ein Challenger-Turnier in Hamburg haben. Das Turnier ist vorverlegt worden dann auch. Also es ist ja nicht so, dass in Hamburg kein Spitzentennis passieren kann. Es ist nicht so, dass es jetzt nicht, also dass Sandra Reichel nicht willens ist, da kein Turnier auszurichten, aber es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger Zeitpunkt. Und dann, um dann auch wirklich auf Sandplatz zu spielen, die MSC Hamburg Ladies Open. Falls ihr die Zeit habt und in der Nähe seid, dann schaut vorbei, weil ihr bekommt wirklich gutes Tennis zu sehen. Maja Scherif ist auch da. Also.
Olejnikova ist da.
Olejnikova, für die allein lohnt sich der Eintritt. Ne? Ich habe sie bei den Australian Open kennengelernt. Sie hat bislang aus diesem Jahr so viel gemacht und so viel rausgeholt. Es ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Das waren die Frauenturniere, die wir in dieser Woche gehabt haben. Ach, eine Geschichte noch. Ich habe gestern Tennis geguckt, gestern Nachmittag. Das Finale in Darmstadt beim 50.000er ITF-Turnier. Nastassja Schunk hat gegen Irene Buirillo das Turnier gewonnen. Mit 7-6 im dritten Satz, der Tiebreak des dritten Satzes ging 20-18 an Nastassja Schunk. Der war wirklich atemberaubend. Schunk spielte in der ersten Runde als Wildcard-Inhaberin in Hamburg gegen Olejnikova.
Dann schieben wir aber auch noch eine Geschichte ganz kurz rein. Weil wir sie, glaube ich, während Wimbledon einfach nicht besprochen haben. Und das ist, dass die WTA-Finals ja nicht in Riad dieses Jahr stattfinden werden. Wegen dem Iran-Krieg und ja auch schon klar war, dass sie ab der Saison nächsten, der 2027er-Saison höchstwahrscheinlich nach Nordamerika gehen. Und sie haben jetzt ein kurzfristiges Zuhause gefunden in Indian Wells, was wahrscheinlich für uns gut liegen wird von den Zeiten her, weil es alles während des Tages veranstaltet werden wird. Tickets scheinen auch gut zu laufen und gut, jetzt der Herr, der hinter Indian Wells steht, ist jetzt auch nicht der progressivste Mensch der Welt. Also das nimmt sich am Ende wahrscheinlich alles nicht so viel, aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem einfach mehr Aufmerksamkeit geben wird, als jetzt irgendwie vor 2000 Leuten in Riad zu spielen.
Guadalajara damals, die WTA-Finals waren fantastisch. Wir hoffen darauf, dass Indian Wells dann bei den WTA-Finals dann auch eine richtig gute Nummer werden wird. Leider zu eher ungünstigen Zeiten dann, aber...
Ich glaube, es wird gut für uns, weil so wie ich es verstanden habe, dürfen die nicht oder können die nicht während der Nacht spielen, weil es zu kalt ist. Und daher glaube ich, wird es für uns so die Slots 19, 22 Uhr, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Also WTA Finals in diesem Jahr in Indian Wells. Ab nächstem Jahr versucht man einen neuen Standort dann zu bekommen. Das war es jetzt allerdings wirklich von den Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die drei Turniere mit der wunderbaren Kulisse, wie man sie sonst nur in Filmen sieht, sprechen. Und da gab es auch einige Turniersieger, die auch mal wieder einen Turniersieg richtig, richtig nötig hatten. Wir sprechen über Stefanos Tsitsipas gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.
Umag, Gstaad und Bofstad, das waren die drei Standorte der Herrentour in der letzten Woche. Mit welchem Turnier willst du anfangen, Gstaad?
Ja, warum nicht?
Gstaad in der Schweiz, in der Höhe, das Jannik Hanfmann-Turnier, da spielt er eigentlich am liebsten. Jannik Hanfmann hat dieses Jahr keine große Rolle gespielt, ist in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Valentin Vacherot, war ein enges Match. Das Turnier hat Stefanos Tsitsipas gewonnen. Zum ersten Mal nach 16 Monaten hat er wieder einen Turniersieg geschafft. Er hat dieses Turnier gewonnen nach Siegen über Ignacio Buse, den Hamburg-Sieger. Jerome Kim, 7-6 im dritten Satz, das war über Nacht dann auch noch abgebrochen. Das war eine ganz enge Kiste. Dann Arthur Randaknecht in drei Sätzen, Alexander Schewtschenko in drei Sätzen und dann im Finale Raphael Collignon in drei Sätzen besiegt. So wie sich Stefanos Tsitsipas gefreut hat, sage nicht nur ich, dass dieser Sieg mal wieder richtig wichtig für ihn war.
Ja, er und der Sieger von, über den wir gleich noch sprechen werden, von einem der anderen Turniere, beide zuletzt Februar 25 gewonnen. Um das gleich zu beantworten, ich würde jetzt keinen Trend rauslesen.
Ich auch nicht.
Also da sehe ich jetzt noch nicht, dass die große Trendwende gekommen ist, aber hey, vielleicht straft er mich Lügen. Es war trotzdem natürlich Zeit. Wir hatten während der Vorbereitung für Wimbledon über ihn gesprochen, weil er seinen Vater zum dritten, vierten Mal vor die Tür gesetzt hat und jetzt sich natürlich wirklich alles ändern sollte. Dann hat er in Wimbledon ein, kann man nicht sagen, enttäuschendes Match gegen Novak Djokovic gespielt, war komplett chancenlos dort in der zweiten Runde und kam dann hierhin, war nicht gesetzt. Also so sieht's halt um ihn im Moment aus. Und hat dann wirklich das geschafft, was er ja früher regelmäßig geschafft hat, ein Sandplatzturnier zu gewinnen. Man kann es nicht anders sagen, er war eine Zeit der zweit-, dritt-, viertbeste Sandplatzspieler. Ja. Absolut auf Augenhöhe mit zum Beispiel Zverev aus seiner Generation. Und ist nach hinten weggefallen. Und Grund war natürlich der Return, die Rückhand, beide einfach nicht gut genug, hängen auch beide zusammen, weil ihm halt viele in die Rückhand aufgeschlagen haben. Und zur spielerischen Nicht-Weiterentwicklung kam dann, denke ich, auch so ein Frust hinzu, dass es nichts werden würde, höchstwahrscheinlich mit dem Grand-Slam-Titel. Und er hat da nicht nochmal beißen und anziehen können und hat dann eben noch das ganze Familiendrama außenrum gehabt. Und Vielleicht hilft ihm das, nochmal irgendwie so ein bisschen nach oben zu gehen. Und wenn man jetzt guckt, wer hier gespielt hat, hat er eigentlich klassisch Tsitsipas alles über die Vorhand erledigt, alles über den Aufschlag erledigt. Die Kombination ist auch irgendwie immer noch Top 30, aber wahrscheinlich auch nicht mehr. Und da habe ich jetzt gespannt, wie er mit umgeht. Für so ein Turnier ist er natürlich einfach immer noch ein Star, auch wenn er jetzt im Tennis an sich nicht mehr der relevanteste aller Spieler ist.
Ja, aber du hast es gerade gesagt, Aufschlag und Vorhand. Und er hat auf dem Sand, hat er die Zeit und jetzt hier mit Start, wo die Höhe dann auch noch mitspielt, da hat er das dann wirklich durchbringen können. Und gerade der dritte Satz gegen Collignon war da beeindruckend und da hat er meiner Meinung nach wirklich seine Vorhand beeindruckend gezeigt und das war so ein bisschen der alte Tsitsipas. Aber ich bin absolut deiner Meinung, dass das wird kein Trend sein, aber es ist eine, du als Kölner, du müsstest das auch wie kaum jemand anderes verstehen, es ist was fürs Gefühl.
Man wünscht es ihm zumindest, dass es da ankommt, ne? oder dass er sich da dann jetzt nicht im Weg steht. Das ist halt so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Kann er das hinnehmen und sagen, ach, das war jetzt aber wirklich schön? Oder erwartet er jetzt was anderes? Weil wenn er was anderes erwartet, dann muss er was anders machen. Das ist halt das Ding. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Weil er kann jetzt auch ein paar Jahre uns den Star auf solchen Turnieren geben, weil Aufmerksamkeit wird er immer bekommen. Und er ist ja auch ein spektakulärer Tennisspieler. Er war halt kein relevanter Tennisspieler in den letzten Jahren. Und da geht so ein bisschen die Frage hin. Wird er das nochmal oder ist er einer der Zurückgebliebenen aus der Generation?
Mich hat halt fertig gemacht, wie er diese Niederlage gegen Novak Djokovic in Wimbledon eingeordnet hat, wo er gesagt hat, ja, vielleicht mal einen Satz gewinnen gegen die Leute. Also es ist keine 2 Jahre her oder 2 Jahre vielleicht her, dass er gesagt hat, er will diese Leute schlagen. Und dass er da wirklich jetzt inzwischen auf dem Niveau angekommen ist. Ist vielleicht dann auch jetzt eine gesunde Selbsteinschätzung, dass er sagt, okay, ich muss jetzt mein Spiel wieder von neuem anfangen. Aber er spielt halt auch immer noch so wie vor 5 Jahren. Die 3 Generationen aus die Mini-Big Three, er, Medvedev und Zverev. Medvedev und Zverev haben ihr Spiel angepasst. Medvedev musste zwischendurch durch Aufschlagjahre gehen, wo er ganz viele Doppelfeder geschlagen hat, aber inzwischen ist er wieder auf einem guten Niveau, also auf einem Top-10-Niveau. Alexander Zverev haben wir in diesem Jahr gesehen, was er gemacht hat. Bei Tsitsipas sehe ich diese Fortentwicklung einfach noch gar nicht.
Ja, und ich meine, er lag in dem French Open-Finale 2-0 Sätze gegen Djokovic vorne. Ja. Also er war jetzt nicht so weit entfernt, aber jetzt ist natürlich die Frage, die man stellen kann, ist halt heute einfach nichts mehr mit einer einhändigen Rückhand zu holen? Ist das einfach so? Oder wären für ihn Anpassungen möglich gewesen? Hat er zwischendrin auch mal mit anderen Schlägern rumprobiert? Er hat an der Return-Stellung rumprobiert? Aber er wirkt da spannenderweise dann auch behäbiger, als sein Spiel sonst ist. Also er wirkt aus der Rückhand heraus und aus dem Return heraus für mich behäbiger, als zum Beispiel auf der Vorhand der Fall ist. Und wenn er jetzt halt wirklich am Ende ein Vorhandspezialist bleibt, dann ist vermutlich gar nicht mehr drin, weil die Tour sich geändert hat, das Spiel hat sich geändert, ist schneller geworden, es wird mehr
Abwehr. Das Spiel wartet auch nicht auf ihn.
Nee, und das, glaube ich, hat er dabei erwartet. Er war vermutlich wirklich derjenige von denen, der dachte, naja, wenn die 3 über mir weg sind, dann bin ich an der Reihe, aber war halt nicht der Fall. Dann kam halt Alcaraz und Sinner.
Stefanos Tsitsipas hat das Finale gegen Rafael Collignon gewonnen und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mein Herz an Rafael Collignon verliere, wie ich es an Martin Fucsovics vor Jahren verloren habe. Rafael Collignon ist tatsächlich einer dieser Spieler geworden, wenn er spielt, dann schalte ich auch ein. Ich muss jetzt nicht darüber reden, dass ein Lieblingsspieler von mir ist. Wir haben vor 10 Jahren haben wir aufgegeben, in irgendeiner Weise Lieblingsspieler zu haben. Und das mit Martin Fucsovics ist eine Geschichte, die genauso Folklore in diesem Podcast geworden ist, wie du mit Madison Keys und den Grand Slams. Rafael Collignon spielt ein unglaubliches Kraftmeier-Tennis. Sehr, sehr über den Aufschlag, sehr über die Vorhand. Das ist nicht das eleganteste Tennis, aber er hat sich jetzt eine Karriere erspielt, die ihn tatsächlich relativ weit gebracht hat. Er ist jetzt unter den Top 55 in der Weltrangliste, hat hier gegen Timo Felsgatov gewonnen, gegen Lorenzo Sonnegeo, gegen Valentin Vacherot und gegen Juan Manuel Cerundo. Und das waren alles Kraftakte, die er da vollbracht hat. Die Kraft hat vielleicht nicht mehr ausgereicht im Finale gegen Stefanos Tsitsipas, aber bei dem bekommt man auch was fürs Geld.
Ja, und dem haben, glaube ich, auch die Bedingungen geholfen. Also das ist sicherlich jemand, der von der Höhe profitiert hat. Das haben wir jetzt immer mal wieder gesehen, dass Spieler, die gut aufschlagen können, einfach in Start profitieren. Und man muss jetzt zu dem Turnier sagen, das weiß nicht glücklich, aber es waren sehr viele enge Momente dabei, durch die er sich dann durchmanövriert hat. Er hätte auch gegen Cirundolo rausgehen können, da lag er 1-6, 1-3, meine ich, hinten. Auch sonst waren ein paar, ich sag mal, Matches auf Augenhöhe und er hat meistens weiterschauen können und dafür dann ja auch das Finale nochmal spannend gemacht, was auch klarer hätte gegen ihn laufen können. Und Top 30 sollten jetzt eigentlich für ihn in den nächsten Jahren schon relativ gesetzt sein, oder?
Aber es ist doch lustig, dass Spieler aus Belgien, und wie gesagt, ich will da jetzt keine Stereotypen dann wieder hervorkramen, aber Spieler aus Belgien, die nicht vielleicht unbedingt das allergrößte Schlagtalent haben, durchaus eine erfolgreiche Karriere haben können. Ich denke nicht an David Goffin, den hielt ich für einen überragend talentierten Spieler. Aber solche Leute wie Steve Darcis zum Beispiel, der ja auch eine richtig gute Karriere, so eine Dan Evans-Karriere dann aus seiner Karriere gemacht hat, jetzt Raphael Collignon, die haben in Anführungsstrichen nicht das allergrößte Talent, aber spielen sich so eine Karriere, die richtig, richtig gut ist.
Ja, vielleicht wird es ja noch ein Xavier Malisse.
Ja, oder Xavier Malisse, genau.
ja, ich glaube, es ist so ein Klassiker, den wir halt in jeder Generation haben. Jemand, der sich relativ schnell in Top 30 festsetzt und da dann auch bleiben wird. Also da gehe ich mal von aus. Vielleicht gibt er uns wirklich den Fucovic und spielt irgendwo zwischen 20 und 50 für die nächsten 10 Jahre.
Ja.
Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen feingeistiger als Fucovic, aber ja. Vielleicht tue ich Fucovic auch Unrecht.
Stimmt, tust du Fucovic Unrecht. Ich tue Juan Manuel Cirundolo jedes Mal wieder Unrecht, wenn ich ihn sehe, weil wenn ich ihn und seinen Bruder vergleiche, was das Tennisspiel angeht, dann sehe ich zwei grundverschiedene Tennisspieler und es ist wirklich erstaunlich, wie sehr Juan Manuel Cirundolo, bei dem Tennis immer so ein kleines bisschen eher nach Arbeit aussieht, denn bei Francisco Cirundolo, wie er sich jetzt durch diese Sandplätze der Welt durchspielt. Er hat hier das Halbfinale erreicht, hat dort knapp gegen Collignon verloren, aber hat unter anderem auch Casper Ruud besiegt. Der Sinner-Sieg wird ihm sein Leben lang bleiben bei den French Open, aber er hat sich inzwischen schon ein kleines bisschen aus dem Schatten seines Bruders rausgespielt und das finde ich wirklich erstaunlich.
Ja, und er hatte eigentlich nur zwei Sachen. Das eine ist eben wirklich die Konstanz, sehr viel zurückzubringen. Das andere hat einen starken ersten Aufschlag. Und da ist dann Start natürlich irgendwie wie gemacht für, weil ich glaube, das war auch das, was ihn durch Sinner-Match gebracht hat, dass er da nicht so über den ersten Aufschlag nachdenken musste, sondern wirklich durchservieren konnte. Und dann sich auch drauf verlassen konnte. Und das hat man dann hier auch gesehen. Natürlich, so eine Niederlage wie gegen Collignon sollte dann vielleicht eher nicht passieren. Auf der anderen Seite, hätte es den Sieg gegen Sinner nicht gegeben, wäre der gegen Casper Ruud wahrscheinlich der größte seiner Karriere.
Ja.
Und so viel hat er davon eben auch nicht im Angebot. Also das, naja, es sieht so aus, als wenn er schon irgendwie ein Top-80-Spieler wäre.
Casper Ruud, er ist auch noch nicht wieder in der Form in der früheren Tage. Er hat in der ersten Runde gegen Jaime Faria, der in den letzten Wochen wirklich gute Ergebnisse gehabt hat, in drei Sätzen knapp gewonnen, verlor dann gegen Cirundolo in drei Sätzen. Diese Spieler hätte er vor 2-3 Jahren gerade in Start, gerade auf Sand, gerade mit seiner Vorhand ziemlich locker weggespielt. Und da mache ich mir ein kleines bisschen Sorgen, was Casper Ruud angeht.
Naja, vor allem, weil er ja eigentlich ein starkes Serve hat. Also ich denke, das war der Grund, warum er hier gespielt hat und nicht bei einem der anderen beiden Turniere, dass er eben jemand ist, der in der Lage ist, über sein Serve gerade auf dem Sand was zu reißen. Aber wenn ich jetzt eben gucke, ich habe es gerade nochmal Statistik aufgemacht, er ist halt das ganze Match abgestunken gegen den ersten Aufschlag von Cirundolo, hat da quasi kaum Chancen gegen gehabt. Das sollte nicht passieren. Er war in dem Match auch eigentlich schon relativ klar vorne und kriegt es dann eben nicht über die Ziellinie. Und es ist schon ein bisschen komisch, weil das ist das Mindeste, was er, denke ich, an Ansprüchen haben sollte, so ein Turnier zu gewinnen. Er war sicherlich der Top-Favorit. Jetzt gucken wir mal, wie es in den nächsten ein, zwei Wochen läuft. Wenn da die Krise weitergeht, dann ist es jetzt sicherlich eher die enttäuschende Saison 2026.
Ja, er hat tatsächlich auch diese Verletzungen alle noch nicht so richtig überwunden, hat man das Gefühl. Verletzungsfrei scheint er nicht zu sein. Hatte auch in der Sandplatzsaison Probleme. Dann, wir erinnern uns an das Match bei den French Open, wo er zwischendurch gegen Safiulin aussah, als müsste er gleich aufgeben, konnte das noch in 5 Sätzen gewinnen. Aber Casper Ruud macht im Moment nicht den Eindruck, den er in früheren Zeiten gehabt hat, wo er zweimal das French Open-Finale erreicht hat. Ein anderer Spieler, der im Moment nicht den Eindruck macht, als sei er Wirklich in der absoluten Topform ist Alexander Bublik. Der hat gegen Quentin Alice verloren. Er war der Titelverteidiger hier in Gstaad. Was ich ganz interessant war, er hat am Rande des Turniers dann auch gesagt, er hat die Hoffnung aufgegeben, gegen Spieler wie Sinner oder Alcaraz zu gewinnen. Und er glaube, dass auch andere Spieler diesen Glauben aufgegeben haben, dass man gegen Sinner oder Alcaraz noch gewinnen könne. Er war immer einer derer, die relativ klar gesagt haben, was sie dann auch denken. Ich hätte mir eine etwas kämpferischere Aussage von ihm gewünscht, da er jetzt ja nah an den Top Ten steht.
Und in den Top Ten drin war. Ja. Nur ist natürlich bei ihm auch möglich, dass er seine Meinung wieder ändert.
Ja.
Also, das ist ja eigentlich auch eine gute Eigenschaft, wenn man das kann. Aber ich habe das Gefühl, er kommt manchmal aus der Kategorie ein Gefühl, eine Wahrheit. Und im Moment sagt, das Gefühl läuft alles nicht so. Und er hatte den Top-Start in die Saison mit dem Titel in Hongkong, wodurch er dann ja auch in die Top Ten eingezogen ist.
Und das letzte Jahr war fantastisch.
Ja, und dann ist es aber so ein bisschen nicht in sich zusammengefallen, aber schon so eher ausgetröpfelt. Und jetzt kann man davon ausgehen, die Saison wird vielleicht eher auf, weiß ich, Platz 28 beendet werden. Und ehrlicherweise gehört er da vermutlich auch hin. Er hatte eine Top-Phase letzten Sommer vor allem, wo er dann durchgezogen hatte von Halle und dann ja hier auch die Sommertitel alle geholt hat. Aber realistischerweise...
Plus French Open letztes Jahr.
Ja, aber realistischerweise ist er vermutlich irgendwo zwischen 15 und 30 eher gut untergebracht als zwischen Platz 5 und 15. Und wenn man zwischen 15 und 30 ist, dann kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten, regelmäßig Alcaraz und Sinner zu schlagen.
Das Turnier in Gstaad hat mit Stefanos Tsitsipas jemand gewonnen, der das Turnier im Turniersieg mal brauchte. Genauso wie, und da kommen wir auf den Spieler zurück, den du am Anfang schon angeteased hast, Andrei Rublev, der hat das Finale in Bostad gewonnen mit 6:4, 6:3 gegen Luciano Dadri. Hat vorher gegen Alejandro Tabilo in 3 Sätzen gewonnen, gegen Sebastian Baez in 2 Sätzen, gegen Andrea Pellegrino ein ganz, ganz enges Match, 6:3 im dritten gewonnen. Rublev hat sich hier durchgebissen an der Küste in Schweden und das war eine beeindruckende Leistung, wie ich fand, weil wir haben so häufig jetzt schon über ihn gesprochen, dass er dann auch die mentalen Probleme hatte, dass er einen Weg finden musste, um wieder Spaß am Tennis zu haben. Ich hatte das Gefühl, dass er hier in Bostad die Scheuklappen auf hatte, dass er nie in irgendeiner Weise wirklich Gefahr lief, dann auszurasten und dass er hier gute Sandplatzleute besiegt hat, auch wenn jemand wie Baez eine katastrophale Saison bislang hat.
Ja, vor allem hat er super aufgeschlagen. Also das war schon beeindruckend. Ich habe es gerade nochmal kurz gegengezählt. Im ganzen Turnier 6 Breakbälle zugelassen, 4 davon abgewehrt. Also auf einem Sandplatz ist das schon beeindruckend. Das haben wir jetzt von niemand anderem in dieser Woche gesehen. Und das zeigt natürlich auch, wie das Niveau sein kann. Starker Aufschlag und dann einfach dieser enorme Druck von der Grundlinie. Und auch er ist in dem Sinne kein Faktor, glaube ich, mehr, zumindest wie Top 5 oder so. Top 10, zweiter Teil, ist immer relativ offen bei den Herren. Also da kann schon sein, dass er da nochmal reinrutscht. Aber er ist jetzt bei allen größeren Turnieren eigentlich nicht mehr wirklich in der Verlosung drin. Er ist ja zum Beispiel jemand, der jetzt auch sowohl bei dem French Open als auch in Wimbledon den Anspruch hätte haben können, naja, ich hole jetzt mal mindestens ein Viertel, vielleicht zum ersten Mal in meiner Karriere ein Halbfinale. Aber wir haben nicht über ihn geredet, weil er am Ende dann auch einfach nicht der entscheidende Faktor war. Und immerhin, jetzt kommt er hier nach Schweden und holt den Titel dann doch relativ souverän. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass er den Schwung mitnimmt für die nächsten Wochen und irgendwie, weiß ich, auf den Hartplätzen dann wirklich die Nase vorne mit drin hat. Ich vermute, er ist auch jemand, der das jetzt nicht ausplätschern lässt, die Karriere, aber schon sich damit wird abfinden müssen, eher zwischen 11 und 20 unterwegs zu sein.
Aber er hat ja schon ein bisschen andere Herangehensweise als jemand wie Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas, über den haben wir eben gesprochen, dass das Tennis nicht auf ihn gewartet hat. Bei Rublev ist es eine Geschichte, vielleicht sogar fast wie eine Hassliebe zum Sport. Er hatte irgendwann wirklich Ausfälle auf dem Platz, das müssen wir einfach mal so sagen, dass mentale Ausfälle auf dem Platz gab von Rublev und dass er irgendwann gesagt hat, okay, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung dabei, um einfach wieder diesen Spaß am Tennis zu bekommen. Und in dieser Woche sah er aus, als hätte er Spaß gehabt. Und ich glaube auch, dass er seine Ziele erstmal anders gesetzt hat als, ich will Sinner Alcaraz schlagen, ich will endlich mal einen Grand-Slam-Titel gewinnen, beziehungsweise ich will endlich mal in ein Halbfinale von einem Grand-Slam. Dass das meiner Meinung nach der ein Ansatz ist, wo man sagen kann, okay, damit komme ich klar und das ich muss sowieso damit klarkommen, aber damit, das ist ein realistisches, ein messbares Ziel, dass er dann auch halt einfach wieder Tennis, Spaß am Tennis haben und dann mal gucken, was noch so geht.
Ja, und er ist ja, glaube ich, am Ende auch limitierter. Also Tsitsipas ist zumindest vom athletischen her ein absolutes Ausnahmetalent. Also der ist ja gebaut wirklich wie, naja, wo wir zum Anfang der Sendung kommen, wie so ein griechischer Gott. Und das ist Rublev jetzt eher nicht. Also Rublev holt schon aus dem, was da ist, sehr, sehr viel raus. Er ist halt einfach kein Alcaraz und kein Sinner und auch kein Zverev und wahrscheinlich auch kein Ože Aliassime. Und trotzdem hat er dafür immer sehr viel hinbekommen. Du hast halt gesagt, es kam unter höchster Anspannung. Und das ist wohl wirklich nicht mehr so sehr der Fall. Und es ist ja auch nicht so, dass er nichts erreicht hat in seiner Karriere. Wirklich mehrfach Tourfinale, Masters, ein Tausender gewonnen, viele 500er gewonnen. Also keine schlechte Karriere. Eher Typ Nebendarsteller. Aber eben auch finde ich jetzt nicht in irgendeiner Form enttäuschend oder so.
Typ Nebendarsteller war bislang auch immer Luciano Dardri. Der hat hier das Finale erreicht, spielt ja auch noch Tennis-Bundesliga nebenher in dieser Saison. Und er hat das Finale erreicht, hat unter anderem gegen Alejandro Vallejo gewonnen. Daniel Vallejo, Entschuldigung. Gegen Nuno Borges hat er gewonnen und gegen Daniel Altmaier in zwei Sätzen 6-4, 6-4. Das war ein gutes Turnier für Dardri, der nach seinem Halbfinaleinzug oder um den es nach seinem Halbfinaleinzug in Rom ein bisschen still geworden war, er ist dann doch einer dieser Grinder für die Sandplätze dieser Welt. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn den Rest des Jahres wirklich prominent erleben werden.
Nee, ich meine, der einzig halbwegs prominente Auftritt war ja Achtelfinale, meine ich, bei den Australian Open. Da hat man gesehen, er hat schon ganz guten Aufschlag. Ist aber normalerweise sehr schlecht drin. Ich hatte es jetzt extra nochmal nachgeguckt, weil es mir hier auffiel. Jemand, der normalerweise sehr schlecht darin ist, Breakbälle abzuwehren, in den Top 50, glaube ich, die Nummer 48 oder so. Und hat es hier aber geschafft und hat es hier dann doch geschafft, auch sich so in engen Matches ins Finale zu spielen. Er hat ja hier letztes Jahr auch gewonnen. Also das ist so seine Kragenweite, 250er Turniere. Und viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Also sehr schwer vorstellbar, dass der wirklich ein Top-10-Faktor in irgendeiner Form wird. Dafür ist sein Spiel doch zu limitiert. Und hat jetzt auch nicht die mega Ausstrahlung oder so, dass er jetzt hier irgendwie die große Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern das ist halt Typ Arbeiter und das kann er ziemlich gut.
Das kann er tatsächlich sehr, sehr gut und er hat hier das Finale erreicht, hatte dort keine Chance gegen Andrei Rublev, der hat diesen Titel sehr, sehr verdient gewonnen. Ein Turnier haben wir noch und das ist das in Umag, was immer sehr spät am Nachmittag beginnt, weil erstens die Temperaturen vorher nicht so richtig dolle sind für Tennis und zweitens, weil das an einer Ferienanlage ist und abends dann auch noch Party stattfindet und DJs auflegen und das tatsächlich eher das Tennis das Nebenprodukt ist. Aber es ist ein sehr, sehr anguckbares Turnier und das Turnier hat in diesem Jahr Daniel Merida gewonnen. Daniel Merida aus Spanien ist jetzt unter den Top 100, ist ein Spieler, der uns so bislang noch nicht wirklich über den Weg gelaufen war auf der ATP-Tour. Florian Heer und ich haben, glaube ich, in der Challenger-Corner mal über ihn gesprochen. Er hat gegen Sigar Šeško gewonnen in der ersten Runde aus Slowenien, dann gegen Thomas Martin Echeverry, 7-5, 6-4, Tito Androgé, Roman Andres Burruchaga und dann im Finale gegen Damir Džumhur, über den wir gleich noch selber sprechen müssen. Daniel Merida hat sich einen Titel geholt, der auf dem Silbertablett serviert worden ist, so möchte ich es mal sagen, weil Flavio Cobolli ist früh ausgeschieden, Alejandro Davidovic-Fokina ist früh ausgeschieden. Der Titel war up for grabs und den hat sich Daniel Merida geschnappt.
Ja, und noch relativ jung, trotzdem eher auf der Challenger-Tour bisher aufgefallen. Hier auch, glaube ich, ohne Kleidungssponsor unterwegs. So hätte ich jetzt mal sein eher unscheinbares Outfit interpretiert. Kein Rafael Roda, eher ein bisschen ältere spanische Schule, wenn auch vielleicht mit Upgrade drin. Also viel über die Vorhand erledigt. Relativ dynamischer Spieler, der, denke ich, auf dem Sand seinen stärksten Belag haben wird. Der ja, vermutlich irgendwie so eine Karriere hinlegen wird, wie wir sie jetzt von vielen Spaniern gesehen haben, irgendwie so um Platz 50 bleibend, 5 bis 7 ATP-Titel am Ende geholt und ich hoffe, ich tue ihm da nicht unrecht, aber so wirkt es im Moment auf mich, weil ich sehe schon auch irgendwie ein paar Schwächen. Also ich sehe jetzt nicht den stärksten Aufschläger. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel von der Rückhand gesehen, aber normalerweise reicht das, was er hier bringt, halt schon, um sich irgendwie um die 50 zu halten. Und du hast gesagt, Silbertablett und er hat es gleich mal an sich gerissen.
Ja, er hat es an sich gerissen und hat dieses Turnier, was so ein bisschen zerfallen ist, dann gewonnen. Flavio Cobolli, da habe ich das Gefühl gehabt, der hat eine Antrittsprämie bekommen. Der hat sich an den Strand gelegt und hatte nicht so richtig viel Interesse an dem Turnier. Waren auch harte Wochen in den letzten Wochen für ihn. Mit dem Finale in Roland Garros, dann auch mit einem wirklich guten Turnier in Wimbledon. Hat in der ersten Runde gegen Roman Andres Bouchaga verloren, 2-6, 4-6. Da decken wir den Mantel des Schweigens drüber über das Match.
Ah, ich kann mir vorstellen, der Vertrag war vielleicht auch schon im Februar unterschrieben worden.
Ja, das kann auch sein.
Und vielleicht nicht erwartet, dass er, weiß ich, so einen Sommer hinlegt. Und es ist ja normalerweise auch so, dass diese Antrittsprämien dann schon gekoppelt sind an der Folge. Weiß ich, sind 50.000 Antrittsprämien und wenn er gewinnt, kriegt er 250.000 oder so. Gab jetzt eher die 50 und vielleicht irgendwie einen Cocktail am Strand. Da ist er, glaube ich, auch der Typ für, der das eigentlich gar nicht schlecht findet.
Das glaube ich auch. Er hat ganz interessante Aussagen letzte Woche getroffen. Er hat gesagt, bis 17 habe ihn quasi nur seine Mutter erzogen. Ab 17 habe er erst seinen Vater richtig kennengelernt durch das Tennistraining. Sein Vater, der ja tatsächlich jetzt jede Woche an seiner Seite ist, das fand ich sehr überraschend, weil Cobolli machte auf mich bislang so eher den Eindruck, als sei er von früh an, er hat früher auch Fußball noch gespielt, hat in der Jugend von AS Rom gespielt, aber da habe ich gedacht, dass die Vater-Sohn-Beziehung deutlich fester und deutlich gefestigter über die Jahrzehnte gewesen sei, als das, was er jetzt erzählt hat, dass er erst wirklich mit 17 seinen Vater richtig kennengelernt habe.
Ja, wusste ich jetzt nicht über ihn, schon ein paar Sachen irgendwie über ihn gelesen und gesehen und ich finde ihn, wie wahrscheinlich sehr viele Leute, äußerst charmant und hat natürlich totales Star-Potenzial. Also der muss in seiner Karriere auch nicht mehr viel machen und der könnte auf Jahre 250er spielen, weil der wird für jedes dieser Turniere wäre er ein Star. Ja. Deswegen wird er jetzt auch in Umag dabei gewesen sein, weil er hat natürlich absolute Star-Ausstrahlung. Und was er, glaube ich, am Ende ist, und wahrscheinlich hat es deswegen dann auch mit dem Vater geklappt, ist ein absolutes athletisches Ausnahmetalent. Also das ist schon beeindruckend und es wirkt manchmal so, als sei Tennis oben ein bisschen noch drauf installiert worden auf jemand, der wahrscheinlich eben auch, ich weiß nicht, ob er es in die erste Mannschaft von Rom geschafft hätte, aber wahrscheinlich irgendwo in die zweite Liga hätte er schon locker geschafft. Also
ja, er hat ja selber gesagt, er war Verteidiger und er habe gemerkt, dass er dafür kein Talent hat, weil er als Verteidiger immer das sauberste Trikot nach 90 Minuten gehabt habe, dass er dann eher Angst vor den Zweikämpfen gehabt habe. Also die Geschichten erzählt er dann ja auch noch. Er ist ganz froh, dass zwischen ihm und dem Gegner ein Netz ist. Also,
und er ist halt natürlich auch irgendwie so ein bisschen der Witzbold. Ne? Wir erinnern uns, I cheat on my pants in Paris und der wird schon sicherlich eher zu den Hauptdarstellern in den nächsten Jahren gehören, wo wir gerade schon die Nebendarsteller hatten.
Ja, und das völlig zu Recht. Ich meine, der hat eine attraktive Art, Tennis zu spielen. Er ist ein Sympathiebolzen und völlig zu Recht wird er in den nächsten Jahren eine Hauptrolle spielen. Also da ist auch von mir aus keinerlei Argwohn oder so dahinter. Überhaupt nicht. Auf jeden Fall, das Turnier in Umag hat Daniel Merida gewonnen im Finale gegen Damir Dzumhur. Und über den können wir tatsächlich nochmal ein Wort verlieren. Wer die Enfants Terribles kennt mit Alexander Bublik, mit Nick Kyrgios, auch mit Corentin Moutet, der hat Damir Dzumhur dann auch noch nicht so häufig erlebt. Damir Dzumhur ist jemand, der vor Jahren schon mal in den Top 40 stand, dann rausgefallen ist, aus den Top 100 dann auch rausgefallen ist und sich so langsam wieder zurückgekämpft hat. Und er hat hier wirklich ein richtig gutes Turnier gespielt. Hat gegen Enrico Rocha aus Portugal in der ersten Runde gewonnen, dann gegen Juan Pablo Angelo in der zweiten. Matteo Arnaldi hat er in 3 Tiebreaks in über 4 Stunden besiegt. Das gerade in dieser schwülen Hitze von Umag ist sicherlich nichts Leichtes. Dann hat er noch gegen Alex Moldran in 3 Sätzen gewonnen und stand jetzt hier im Finale. Letzte Woche, die meisten Schlagzeilen hat dieser eine Ballabdruck gemacht, weil Electronic Line Calling war da und wenn du nur das Kamerabild gesehen hast, dann hast du gesehen, der war klar aus. Electronic Line Calling hat gesagt, dass der Ball drin war. Und da hat er dann wieder das kleine Teufelchen gewinnen lassen auf seiner rechten Schulter. Weil da ist er komplett ausgetrickt. Und ich meine, es war John Blome, der Schiedsrichter. Der hatte liebe Mühe und Not, ihn zurückzuhalten. Und er ist schon ein sehr extrovertierter Spieler, das können wir so sagen.
Ja, und manchmal relativ viel unregulierte Gefühle.
Ja.
Und ja, auch echt schon ewig dabei. Also der, eben, wie alt ist er? Ich habe es jetzt gar nicht nachgeguckt. 35, 36 wird er wahrscheinlich mittlerweile sein, oder? Und ja, in irgendeiner Form auf der Tour schon seit Ewigkeiten unterwegs.
34.
Okay, sah nie nach der ganz großen Karriere aus, aber hat auch viel rausgeholt. Ich meine, der ist für einen Tennisspieler relativ klein, hat jetzt auch nicht die krassen Gewinnschläge, sondern viel über harte Arbeit und eben über seine Präsenz erledigt. Und für ihn kann ich mir vorstellen, Umag auch ein tolles Turnier. Ich meine, kommt aus Bosnien. Da gibt es durchaus ein paar Verbindungen. Und es war mal wieder eine unterhaltsame Woche von ihm. Und der Sieg gegen Analdi sticht natürlich heraus. Das ist ja eigentlich ein Grand-Slam-Match schon eine Länge her.
Damien Djumbo macht auf mich immer so den Eindruck, der hat immer noch so kleine Star-Allüren. Und ich habe ihn vor ein paar Jahren im Davis Cup gegen Deutschland gesehen, Bosnien gegen Deutschland. Und da hat er so den Eindruck gemacht, wie im Fußball, der hat früher mal höher gespielt. Der war mal Top 25 und meinte auch als 150. der Weltrangliste noch in irgendeiner Weise da so ein bisschen Star-Allüren fahren zu können. Und ich glaube nicht, dass Damir Djumhur auf dem Platz wirklich der angenehmste Umgang ist. Ich meine, das sieht man dann auch immer wieder. Aber er hat sich jetzt dann nochmal zurückgespielt und ist jetzt wieder nah an den Top 100 dran. Und das sind ja genau die Turniere für ihn. Und dieses 4-Stunden-Match da gegen Matteo Analdi, das zeigt dann ja auch wieder, bei Tennis TV oder bei Sky kann man sich sowas angucken, kann man sich solche Matches dann auch angucken, weil das ist unterhaltungswert. Aber er verströmt schon dieses, der hat früher mal höher gespielt.
Und ist jetzt in der Verbandsliga unterwegs,
genau,
aber
genau.
Vernascht sie da alle.
Ja, bewegt sich aber nicht mehr viel.
Und ja, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er durchaus was von sich hält.
Ja, ist auch egal. Also, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, beenden wir das Thema Damien Djumhur lieber. Aber jedenfalls hat der letzte Woche dort im Finale gespielt und das ist ja für ihn dann auch ein richtig, richtig großer Erfolg. Das war es, glaube ich, schon mit dem, was wir haben. Wir können gerade noch drauf gucken. Maja Schere führt mit 6-4, 3-0 gegen Paula Badosa. Also wir gehen davon aus, dass die Ägypterin den Titel hier gewinnen wird. Dann haben wir das auch noch mit erledigt. Ansonsten ist in dieser Woche das Ende der Sandplatzsaison in Europa erreicht. Und dann werden wir ab der nächsten Woche für fast 9 Monate nur über Hartplatztennis sprechen. Der nächste Podcast, wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Der nächste Podcast kommt erst nach dem Turnier in Montreal-Toronto. Das ist ja der Auftakt der Tausender Turniere bei Frauen und Herren. Und Montreal und Toronto alternieren jedes Jahr, wer das WTA in 1000 Turnier hat und wer das im Herren 1000er Turnier hat. Nach diesem Turnier melden wir uns dann wieder. Es sind jetzt 3 Wochen.
Es wird ein komischer Wochentag.
Ja, da ist das Turnier am Donnerstag, glaube ich, beendet.
Genau, also ich gehe jetzt quasi eine Woche in die, oder 10 Tage in die Ferien nach dieser Woche. Da währenddessen ist Washington und Co. und dann fängt eben Kanada an. Und die haben sich ja darauf geeinigt, diese 10- bis 11-Tagesturniere zu machen, hintereinander Kanada und Cincinnati. Ich glaube, wir werden an einem Freitagmorgen aufnehmen, denn ich glaube, es geht an einem Donnerstag zu Ende. Und dann in Cincinnati wieder an einem Montag, meine ich, in diesem Jahr zu Ende. Also
13. August ist das Finale in Montreal und Toronto. Dann nehmen wir am 14. August eine Folge auf. Und dann das Turnier in Cincinnati ist am 23. August beendet. Das ist tatsächlich am 23. August, das ist am Sonntag beendet.
Ah, Sie haben es doch nach vorne gezogen, ne? War längere Diskussion. Genau, und dann fangen die US Open schon direkt danach an. Ja. Also, und dann wieder 3 lange Turniere in Asien hintereinander. Irgendwie ist Tennis ja so geworden.
Ja, genau. Wir werden trotzdem weiter dranbleiben und wir werden dann uns das nächste Mal am 14. August melden. Also es gibt jetzt eine kleine Sommerpause dann auch von unserer Seite, von Chip in Charge. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt dann uns auch gewogen nach dieser Sommerpause. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de